Dylan Roof hat am 17. Juni 2014 9 Menschen in einer Kirche in Charleston während der Bibelstunde beim Gebet erschossen. Diese Kirche steht in besonderer Beziehung zu uns, denn wir sind wie sie Methodisten. Diese waren die Methodisten, die erste schwarze Gründung, erste afroamerikanische Gründung von afrikanischen freigelassenen Sklaven auf dem nordamerikanischen Kontinent. Wenige Stunden später war klar, wer dieser Täter ist. Wenige Stunden daraufhin wurde er widerstandslos festgenommen und entpuppte sich als ein verbohrter, blinder, erbarmungsloser Rassist, der diesen Punkt ganz bewusst ausgesucht hatte und aus seiner Sicht ein politisches Zeichen setzen wollte. Vier Männer, fünf Frauen, die Ehefrauen waren, Ehemänner waren, Väter, Mütter waren, Großmütter und Großväter, Söhne und Töchter. Dann kommt, das amerikanische System arbeitet relativ schnell, es zur Anklage. Und bei dieser Anklage, das ist eine öffentliche Sitzung, nahmen auch einige der Angehörigen teil. Und sie bekamen Gelegenheit, zu diesem Fall zu sprechen. Sie wurden angehört. Und das Unglaubliche geschieht. Gleich mehrere Angehörige sprechen Dylan Roof an und sie sagen ihm ausdrücklich, so schrecklich sie diese Tat finden und so tief ihr Schmerz ist, so sind sie doch bereit, ihn zu vergeben. Und sie sprechen sich schon zu diesem Zeitpunkt ausdrücklich gegen eine Todesstrafe aus. Bei Mr. Roof hat das bis jetzt jedenfalls, so viel wir wissen, keine Umkehr hervorgerufen. Er hat nicht beeindruckt gesagt, dann sehe ich ein, mit so viel Liebe und Vergebung konfrontiert, dass ich falsch gehandelt habe. Ist Feindesliebe vielleicht doch nicht das geeignete Instrument? Wenn wir uns noch einmal den Text, den Svenja vorgelesen hat, in Erinnerung rufen, dann merken wir, dies ist in dem Mittelpunkt der Bergpredigt, das ist der absolute Höhepunkt und auch, denke ich, die absolute Herausforderung unseres Glaubens. Interessanterweise ist es oft auch ein Punkt, an dem Gegner des Christentums sich am meisten aufregen oder diesen Punkt doch am meisten bewundern und zugestehen, dass das mit dem Glauben ja wohl doch irgendwie bestimmte gute Gründe haben muss. Der Text ist wie antithetisch aufgebaut. Das heißt, es gibt eine Sache, wo Jesus jeweils sagt, es ist euch gesagt. Und dann kommt seine Antwort darauf, seine Erwiderung, wie er das Gesetz, wie er es versteht, dass man es leben soll. Darum geht es nämlich. Das, was Jesus hier beschreibt, sind alles Gesetze. Es ist das gute Recht derer, die darauf bestehen. Das erste ist dieser Backenstreich, wie Luther das noch übersetzt. Und das gibt es eigentlich besser wieder als eine Ohrfeige. Ein Backenstreich so. Also ich schlage mit diesem Handrücken dem anderen beleidigend, kränkend, bewusst eine Injurie planend so ins Gesicht. Es geht also nicht um eine Körperverletzung in dem Sinne, sondern ich mache mit dieser Bewegung deutlich, du bist für mich ein Nichts. Das andere, da geht es darum, wenn es um diesen Mantel geht, dass es einen gewissen Bestandsschutz bei Pfändungen gibt. Wenn einer seine Schulden nicht mehr zahlen kann, soll ihm wenigstens noch das Übergewand bleiben, damit er sozusagen nicht schamlos, unbedeckt, nackt vor den anderen steht. Er soll nur das Untergewand hergeben. Und Jesus sagt, wenn ihr euch da streitet und wenn es darum Diskussionen gibt, dann lass doch beides los, lass doch einfach los, gib deinen Bestandsschutz auf. Es ist wichtiger, Frieden zu haben, dem Bösen zu widerstehen, als darauf zu beharren. Das Gleiche mit Zwangsdiensten. Es geht bei diesem, mit der Meile, hat das weniger mit Spazierengehen zu tun, sodass man nochmal sagt, oh, ich gehe noch ein Stück mit dir. Sondern es geht darum, dass gesagt wird, so wie wir das von dem Simon von Kyrene als beim Kreuz dann kennen, dass die römischen Soldaten oder die Boden, also die Großgrundbesitzer einfach sagen könnten, du musst heute für mich hier arbeiten. Und zwar musst du das und das und das machen. Und das wurde sozusagen in Meilen von Luther so übersetzt gerechnet. Man könnte auch sagen, in Tagwerken. Und da soll man nicht sagen, ich habe aber schon das und das abgeleistet und ich muss mich auch um meinen Acker und um meine Familie und um meine Betätigung kümmern. Denn es gab einen Schutz, wenn man schon so und so viel gearbeitet hatte, dann sollte man an dem Tag nicht mehr zur Arbeit gezogen werden. Da soll man nicht auf seinem Recht bestehen. Man soll auf sein gutes Recht verzichten, auf den Eigenschutz. Und damit noch nicht mal genug. Es gibt noch eine Steigerung. Wir sollen Liebe für die Feinde aufbringen. Wir sollen für sie beten. Ich denke, vor dieser Forderung kapitulieren wir innerlich doch oft. Also ich tue das jedenfalls. Man denkt, ach, das ist was für die Ultras. Das ist was für die, die es wirklich super schaffen. Aber ich gehöre wohl nicht dazu. Das ist für die, die einfach geistlich viel mehr drauf haben als wir und die eine viel bessere Verbindung zu Gott haben als wir selbst. Und ich frage mich auch und ich frage Jesus, du kennst mich doch, du kennst uns doch. Du weißt doch, wie leicht wir bereit sind, etwas zu erwidern, was uns angetan wird. Und du weißt doch, wie schwer es ist für uns wenigstens sozusagen den guten Ton warnt, einigermaßen zu beherrschen. Wenigstens mit unseren Geschwistern gut umzugehen, in unserer Familie gut umzugehen. Da sind wir doch schon eigentlich glücklich, wenn uns das einigermaßen gelingt. Und dann berufst du uns zu diesem völlig unvorstellbaren, außerordentlichen. Das ist doch schon fast, würden wir sagen, eine natürliche Reaktion. Da braucht man nur nachmittags auf einen Kinderspielplatz zu gehen. Wenn der eine mit Sand schmeißt, kriegt der andere die Schippe auf den Kopf, der berühmte stumpfe Gegenstand. Das können die Kleinsten schon, da brauchen sie keine Erziehung und keine Anleitung. Ist das nicht auch ein Stück Selbstliebe? Wie können wir das machen, dass wir vielleicht notfalls auf Gewalt verzichten, wenn uns etwas angetan wird? Und ist das denn noch Liebe, wenn ich zähneknirschend auf Vergeltung verzichte, obwohl sie mir rechtlich zustünde? Ist es wirklich Verzicht auf Gewalt, wenn mein Herz voller Zorn und Wut und unguten Gefühlen ist? Oder bin ich wirklich auf dem richtigen Weg, wenn ich auf Gegenwehr und Gewalt verzichte, wenn ich mich vielleicht sowieso nicht wehren kann? Stichwort soziale Medien, wenn ein Shitstorm auf mich niedergeht, habe ich wenig Möglichkeiten, das auszuhebeln. Wenn ich dann auf Rache und böse Antworten verzichte, dann ist das vielleicht gar nicht so wahnsinnig friedfertig, sondern einfach meine Kapitulation und eine Situation, die ich nicht ändern kann. Das kann nicht gemeint sein. Ich glaube, das Erste, was wir hier sagen müssen, und das ist wichtig, ist, seine Feinde zu lieben, auf Gewalt zu verzichten, auf dem Bösen zu widerstehen. Dieses Regelwerk, was wir normalerweise haben, haust du mich, dann haue ich dich. Dass wir das versuchen zu unterlaufen, dass wir versuchen, das zu unterbrechen und die Spirale und Steigerungsspirale von Gewalt nicht noch immer anfeuern, das ist kein Regelwerk für politische Ordnungen. Es hat immer wieder Gesellschaften, viele fromme Gemeinschaften gegeben, die versucht haben, daraus sozusagen ein neues Gesetz zu machen. Sie haben gesagt, das alte Gesetz hat Jesus ja aufgehoben, wir machen aus diesem ein neues Gesetz. Du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst dich nicht wehren. Und man musste erkennen, das funktioniert nicht. Viele, gerade Freikirchen in Amerika, haben das ja bewundernswert probiert. Die Quäker, viele mennonitische Gemeinden. Und sie kamen an Punkte, wo sie merkten, wenn Leute davon ausgehen, dass niemand für sein Recht kämpft, dann wird es ausgenutzt. Dann wird daraus gesagt, ihr seid eben die blöden, frommen, nützlichen Trottel und wir werden euch jetzt mal zeigen, wo eure Grenze ist. Und das haben sie dann sehr stark teilweise gezeigt. Und mennonitische Gemeinden mussten sagen, was wir untereinander so regeln, das ist keine Frage. Aber im Kontakt mit anderen schaffen wir das nicht. Wir müssen ein Stück ein weltliches Recht einführen und darauf bestehen. Sonst gehen unsere Leute unter. Also ist es jeweils die individuelle Entscheidung, meine ganz persönliche Entscheidung, ob ich an diesem Punkt und bei jedem Punkt Liebe walten lassen kann. Ob ich bereit bin, diese falsche Gesetzmäßigkeit von haust du mich, dann hau ich dich, abzubrechen und zu sagen, ich nicht. In diesem Fall nicht. Wir wollen begrenzen, was sich immer überall steigert. Und wir wollen leben, was Gott uns als Gegenwelt und als Gegenentwurf vor die Augen stellt und was er in seinem Leben umgesetzt hat. Was in Jesus Christus deutlich geworden ist, man muss es nicht so machen. Nicht immer wieder neuen Hass produzieren und die Wunden nicht verheilen lassen. Man kann Frieden leben, man kann Vergebung leben, man kann es anfangen mit dem Aufhören von Gewalt. Wie kann man das? Ein paar kurze Stichworte dazu. Jesus gibt die erste Empfehlung selbst: Beten. Wir haben hier ein Jahr lang mit wenigen, Ralf und ich waren es manchmal, Mani war dabei, einige andere noch, für die Ukraine, aber auch für die russische Seite gebetet. Das ist relativ leicht, wenn man nicht so unmittelbar beteiligt ist. Wenn man russische Freunde hat, russische Bekannte hat oder Familie, wird es schon schwieriger. Aber dennoch haben wir das getan. Und wir haben bei diesen Gesprächen rundherum auch immer gemerkt, dieses Gebet hat immer wieder dazu geführt, dass wir gesagt haben, warum ist das so? Was denken wohl die Leute, die davon betroffen sind? Und man muss das ja auch sagen, in unserer modernen Welt sind Menschen zu Feinden erklärt worden, die es gar nicht sein wollten. Wir wurden doch zu Feinden erklärt, obwohl uns ja keiner gefragt hat. Wir hätten uns doch gerne in dem Fall zumindest mit allen Seiten vertragen. Und als erstes und manchmal als einziges hilft nur heraus zu beten, ein anderes, weicheres Herz, eine andere Sicht dafür zu bekommen. Auch wenn man persönlich von Gewalt oder Hass betroffen ist, nicht mehr als Opfer dazustehen. Ich glaube, die Reaktion der Menschen in Charleston, von dem ich am Anfang erzählt habe, hatte auch was damit zu tun, dass sie nicht die Opfer sein wollten. Sie wollten wieder in Würde kommen und sagen, ich vergebe dir, was du mir angetan hast. Du wolltest mich und meine Familie vernichten und ich vergebe dir und lass mich nicht platt machen von deinem Hass. Trotzdem muss man vielleicht fragen, das in Klammern gesagt, ob diese Vergebung vielleicht ein bisschen sehr schnell war. Aber sie bestand und es gibt auch mehrere Leute, die ein Buch darüber geschrieben haben und sie stehen dazu. Also beten bremst den Hass, die innerliche Empörung und Wut. Beten gibt auch Trost, selbst in schrecklichsten Konflikten. und gibt uns eine neue Würde, beendet das Opfersein. Das Zweite geschieht fast übergangslos, indem ich ernsthaft für einen solchen Fall, für einen Feind, für einen Gegner bete. Dass ich beginne zu verstehen, indem ich mich hineindenke in den anderen. Wir haben das gerade gesagt, wir haben oft darüber geredet, was treibt die russische Seite an? Was ist auch auf der ukrainischen Seite los? Was treibt die Menschen an, in solchem Hass, in solchem Krieg sich zu verstricken? Man nennt das ja modern wohl Out-of-the-Box-Denken. Aus seinem kleinen, aus einer kleinen Schachtel von Meinungen, Auffassungen und Traditionen einmal den Kopf sozusagen rauszunehmen und zu sagen, wie sehen es eigentlich andere? Wo ist der andere betroffen, verletzt? Was ist dem passiert? Wie kommt das, dass jemand so einen Hass in sich trägt? Das Dritte ist, sich klarzumachen, Vergeltung schafft einen kurzfristigen Ausgleich. Wenn mir wehgetan wird, soll dir wehgetan werden. Und unser Rechtsgefühl hat kurzfristig den Eindruck, dass es wieder plan, es ist alles wieder gerade, es ist alles okay. Wir wissen nur, dieses Konzept hält nicht lange vor. Entweder schlägt der Nächste wieder oder ich habe das Gefühl, meine Befriedigung ist noch nicht wirklich erreicht. Wenn ich so richtig darüber nachdenke, muss ich nochmal nachlangen. Vergebung schafft Frieden, schafft Leben, setzt das Mittel der Gewalt außer Kraft. Vergebung schafft die Möglichkeit, einen neuen Anfang zu setzen. Dass wir hier heute in relativem Wohlstand, möchte ich doch sagen, in relativem Frieden leben, dass wir ein Land sind, wo zig Nationen sagen würden, wenn ich eine Gelegenheit ohne Fahrkarte hätte, ich würde nach Deutschland gehen. Das hat was damit zu tun, dass uns vor 70, 80 Jahren vergeben wurde. Obwohl es keinen Grund dafür gegeben hätte. Es gab auch andere Pläne. Es gab das Gefühl, man muss dieses Land Deutschland sozusagen auf Streichholzlänge kürzen. Man muss es kaputt machen, dass nie mehr davon ein Krieg und eine Macht ausgehen könnte. Und gerade Christen in vielen Ländern haben anders gedacht und haben sich in unsere Lage hineinversetzt und waren bereit zu vergeben und haben sicher viel gebetet für diesen Krieg und sogar für die Deutschen. Und ihre Vergebung hat uns, aber auch anderen, neben vielen anderen Motiven, die wir auch kennen, haben uns einen neuen Anfang gegeben. Die letzte Frage ist, wer kann so handeln? Ich habe ja gefragt, Jesus, du kennst uns doch. Wer wird denn das machen? Wer wird denn seine Feinde lieben? Man muss sich klar machen, der eigentliche Gewaltverzichter ist Gott selbst. Sein gutes Recht wird hundert- und tausendfach in jeder Sekunde verletzt, indem Menschen entscheiden, das mache ich jetzt mal alleine. Indem Menschen entscheiden, ich habe zwar mein Gewissen pocht, aber ich entscheide mich jetzt für das, was ich will. Indem Menschen passiv sind in ihrer Beziehung zu Gott. Indem Menschen weghören auf die Stimme des Gewissens. Indem sie negieren, was der Geist ihnen zeigt. Gottes Recht ist verletzt. Und er entscheidet sich in vielfacher Weise und vor allen Dingen grundsätzlich für den Gewaltverzicht. Erinnert ihr euch an diesen biblischen Vers? Gott liebte uns schon, als wir noch seine Feinde waren. Das steht im Johannesbrief von der vorlaufenden Gnade. Gott war uns schon gnädig und liebt uns schon, obwohl wir noch kein Deut überhaupt über ihn nachgedacht haben, obwohl wir nichts von ihm verstanden hatten, obwohl wir uns nicht um ihn gekümmert haben. Wir waren feindlich ihm gegenüber. Und er hat sich entschieden zu sagen, ich könnte, wenn ich wollte, mit einem einzigen Streich denen die Luft abdrehen. Und er entscheidet sich nicht so. Gott erklärt und bezeigt uns, dass man seine Feinde lieben kann und dass man aus Feinden Freunde machen kann. Dass man die Dinge beenden kann, dass man Vergebung üben kann. Und wenn wir uns verrennen, wenn wir festkleben in einem Hassgefühl, was menschlich gesehen wahrscheinlich oft berechtigt ist, dann muss ich mir vielleicht als Christ klar machen, Gott hat dich geliebt, er hat Jesus geschickt, er hat deinen ganzen, das alles, was dir widerfahren, ans Kreuz gebracht. Und du kannst auf Gewalt verzichten, weil er in Vorlage getreten ist. Weil er dich ermächtigt, weil er dich doch liebt, weil er dich, er dir immer und immer wieder vergibt. Und aus diesem Zuspruch, aus dieser Grundgüte, aus diesem Erbarmen kannst du anders handeln, als dein kleines Ego dir scheinbar diktiert. Lasst uns anfangen mit dem Aufhören. Lasst uns anfangen zu vergeben, statt zu vergelten. Und lasst uns trauen in die Kraft, die in diesen Handlungen liegt. Amen.